ARD.
Haustüren, die sich automatisch öffnen und ein Fahrstuhl im Wohnhaus. Das wären so zwei Kriterien für barrierefreies Wohnen. Viele Menschen bei uns im Land müssen aber meist noch Treppen hoch, um zu ihren Wohnungen überhaupt zu kommen. Wenn man gesund ist, kein Problem. Aber was, wenn ich denn auf einen Rollstuhl oder andere Gehhilfen angewiesen bin? Wie barrierefrei lebt es sich in Mecklenburg-Vorpommern? Das wollen wir heute mal besprechen. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Wohnungssuche ist ja oft sowieso schon eine schwierige Sache, aber wie kompliziert wird's denn eigentlich, wenn man dann noch auf eine barrierefreie Wohnung angewiesen ist und einfach keine findet? Was tun Städte und Kommunen und warum wird eigentlich nicht generell viel mehr gebaut, das wirklich dann auch für alle zugänglich ist? Mit diesen Fragen hat sich unsere NDR-Reporterin Dominique Steer aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg beschäftigt. Hallo Dominique.
Hallo Mirja.
Dominique, ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe auch selber schon eben erwähnt, Automatiktüren und Fahrstühle. Vielleicht klären wir aber am Anfang einfach mal diesen Begriff. Was steckt denn so hinter barrierefreiem Wohnen? Was muss man dafür alles bieten, sag ich mal?
Dafür gibt es natürlich Definitionen und ich spreche jetzt bewusst auch im Plural, denn es gibt ja das Behindertengleichstellungsgesetz und das gibt es einmal für den Bund, also für Deutschland, und dann hat jedes Bundesland sein eigenes Landesbehindertengleichstellungsgesetz, also natürlich auch Mecklenburg-Vorpommern. Und in diesem Gesetz ist Barrierefreiheit definiert. Und im Wohnkontext bedeutet das, also laut diesem Behindertengleichstellungsgesetz, die, ich zitiere jetzt, Auffindbarkeit, Nutzbarkeit und Erreichbarkeit von Gebäuden. Das ist jetzt ein bisschen
sperrig,
genau. Also im Detail heißt es eigentlich, Auffindbarkeit ist natürlich wichtig für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung, also die nicht oder nur wenig sehen oder hören können. Erreichbarkeit bedeutet oder ist gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wichtig, also zum Beispiel, dass der Zugang zu einem Gebäude schwellenfrei ist, keine Treppen hat. Und Nutzbarkeit bedeutet, dass beispielsweise Lichtschalter, Oberschränke, Fenster, Toiletten, dass die erreichbar sind für alle Menschen.
Ja, und bevor wir jetzt tief mal in diese Theorie abtauchen, du hast mir ja im Vorgespräch auch erzählt, dass du eine Familie kennengelernt hast, die eben selbst betroffen ist. Also eines der Kinder hat eine Behinderung und jetzt hat diese Familie lange eine geeignete Wohnung gesucht, aber eben nicht gefunden, ne?
Genau. Also ich habe mich im Rahmen der Recherche schon vor einigen Wochen mit Susanne Glücks und Andy Borchert aus Neustrelitz getroffen. Das sind die Eltern von Laura, Kurt und der 5-jährigen Paula. Und Paula kann weder laufen noch sprechen. Sie sitzt in einem Rollstuhl und ist auf Pflege angewiesen, eigentlich rund um die Uhr. Und die Familie hat zunächst in einer Mietwohnung gelebt und jetzt die letzten beiden Jahre in einem Mietshaus. Und ich war dort auch zu Gast und das Haus ist wirklich alles andere als barrierefrei. Also es gibt sehr viele Treppen, es ist sehr beengt. Das heißt, der Rollstuhl ist eigentlich in diesem Haus gar nicht, ja, den kann man gar nicht nutzen. Also den kann man nicht bewegen, nicht durch die Türen bringen. Paula braucht also mehr Platz, denn sie hat zum Beispiel auch so ein spezielles Krankenbett, einen Therapiestuhl, der ja sozusagen dafür genutzt wird, um mit ihr zu lernen, dass sie vielleicht irgendwann mal an einer Gehhilfe laufen kann. Und eben diesen Rollstuhl. Sie hat auch spezielle Nahrung, weil sie über eine Sonde ernährt wird. Und das alles braucht natürlich Platz. Und ja, ihr Papa Andy hat das auch ganz gut zusammengefasst.
Das sieht halt aus wie ein Krankenzimmer, nicht wie ein Kinderzimmer.
Also die Situation ist für alle eben sehr, sehr belastend.
Das glaube ich. Ja, wie beengt es ist in diesem Haus, das sieht man auch in deinem Fernsehbeitrag. Wir haben euch natürlich den Link zu diesem Beitrag auch in unsere heutigen Shownotes verlinkt. Dominique, du sagtest, die Familie war ja jahrelang auf der Suche nach einer größeren und barrierefreien Wohnung in Neustrelitz. Wenn ich mich jetzt auf die Wohnungssuche begebe, ne, dann müsste ich wahrscheinlich erstmal so bei lokalen Wohnungsgesellschaften nachschauen oder im Internet. Aber wie haben denn Susanne Glücks und Andy Borchert das gemacht? Also haben sie da auch vielleicht Unterstützung bekommen von Behörden in diesem Falle?
Also eigentlich haben sie das genauso gemacht, wie du gerade beschrieben hast. Sie haben zuerst über Wohnungsgesellschaften Inserate abgesucht und natürlich auch mit den Wohnungsgesellschaften Kontakt aufgenommen, haben dort aber keine passende Wohnung gefunden. Und dann hatten sie tatsächlich eine Wohnungsbesichtigung für eine eigentlich ganz passende Wohnung. Aber auch das hat nicht geklappt, wie mir dann auch Andy Borchert erzählt hat.
Wir hatten eine Wohnungsbesichtigung, die wollten da über 2000 Euro im Monat haben. Und meinten dann noch ganz locker, naja, nachher kommt ein Ärztepärchen noch aus Berlin und die werden die Wohnung schon nehmen. Und der 2000 Euro können wir uns hier nicht leisten. Ansonsten findet man Behindertengerechtes immer nur für ältere Leute, aber für eine fünfköpfige Familie mit so einem Bedarf, das findet man hier eigentlich gar nicht.
Ja, also so eine klassische Seniorenwohnung, was jetzt Andy Borchert meinte, die kommt eben nicht in Frage, da die eben häufig viel zu klein ist. Also die sind ja geschnitten für 1 bis 2 Personen. Und die Familie hatte auch Kontakt zum Beispiel zum Behindertenverband und auch zur Gleichstellungsbeauftragten der Stadt. Und irgendwann waren die beiden auch so verzweifelt, weil auch die nicht helfen konnten, dass sie sich an den Bürgermeister von Neustrelitz gewandt haben. Aber auch der konnte nicht helfen. Denn wenn es keine barrierefreien Wohnungen gibt, die aktuell frei sind, dann kann natürlich auch der Familie keine angeboten werden. Und sie fühlen sich aber auch eben sehr alleingelassen in der Situation.
Ja, absolut verständlich. Was bedeutet denn barrierefreies Wohnen für die Familie? Also konkret, was brauchen die?
Also im Grunde brauchen sie eine Rampe, damit Paula mit ihrem Rollstuhl in die Wohnung oder ins Haus kommt. Das ist aktuell nicht gegeben. Also man kommt nur über Treppen ins Haus. Und sie brauchen auch eine bodenebene Dusche oder eine Badewanne mit Einstiegshilfe. Auch das ist aktuell schwierig. Die Badewanne ist im Keller. Und sie wünschen sich auch einen Deckenlift, mit dem Paula sich irgendwann auch selber zwischen den Räumen bewegen kann oder in dem sie transportiert werden kann.
Wie sieht denn der Alltag der Familie mit Paula so ganz aktuell aus? Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben.
Also Paula geht in einen speziellen Kindergarten in Neubrandenburg, wo sie auch Therapien bekommt, also Ergotherapie, Physiotherapie. Und früh morgens wird sie von einem Fahrdienst abgeholt. Der bringt sie dann in den Kindergarten und bringt sie am Nachmittag dann eben auch wieder zurück nach Hause. Und ja, derzeit sieht es so aus, dass sich die Eltern allein um die Pflege von Paula kümmern. Also im Kindergarten gibt es jemanden, der sie auch betreut, aber zu Hause sind es eben die Eltern. Und Paula muss beispielsweise im Haus umhergetragen werden, weil eben der Rollstuhl nicht durch die Türen passt. Und ja, sie ist mit 20 Kilo zwar noch relativ leicht, haben mir die Eltern erzählt, aber sie wächst natürlich. Und sie hat auch keine Muskelspannung, was jetzt das Tragen auch, ja, super schwer macht.
Natürlich, das fühlt sich dann noch schwerer an, also diese 20 Kilo, das weiß jeder, der das mal erlebt hat. Wäre es denn für die Familie vielleicht auch denkbar gewesen, in eine andere Stadt zu ziehen?
Ja, das habe ich sie auch gefragt, aber sie haben mir gesagt, sie leben sehr gern in Neustrelitz, sie sind hier fest verwurzelt. Auch ihre Familien und ihre Freunde leben hier und die beiden Geschwister von Paula gehen in Neustrelitz zur Schule bzw. in den Kindergarten. Und sie wollen die Kinder auch nicht aus diesem Umfeld rausreißen und wollten eigentlich auch nicht aus der Stadt raus, wie mir dann Mama Susanne Glücks erzählt hat.
Unsere Familien wohnen hier, ganz viele Verwandte von mir, die uns auch immer unterstützen, wenn wir mal fix irgendwo hin müssen. Dann kommen die halt und helfen uns mal kurzzeitig auf Paula aufzupassen. Und es ist halt schwierig, in einer ganz anderen Stadt sich neu niederzulassen. Wir arbeiten beide hier in Neustrelitz und dann alles wieder von Grund auf neu. Suchen eine neue Schule, einen neuen Kindergarten.
Ja, und natürlich ist es eben auch schwierig, diesen speziellen Kindergarten für Paula zu finden, der sie betreut. Das ist einfach nicht so leicht.
Zu dem eingespielten O-Ton eben noch. Das war wahrscheinlich im Auto aufgenommen, ne? Weil
genau.
Da so laute Hintergrundgeräusche waren.
Okay. Genau.
Dann lass uns mal eine Bestandsaufnahme machen, weil das Beispiel von Paula und ihrer Familie, das ist ja nur eines von wahrscheinlich sehr vielen Schicksalen bei uns hier im Land. Wie sieht es denn aus mit in Mecklenburg-Vorpommern? Wie viele barrierefreie Wohnungen gibt es eigentlich? Weißt du das?
Also es gibt Schätzungen, keine genauen Zahlen, dass es rund 32.000 weitgehend barrierearme Wohnungen geben soll. Und dieses weitgehend bedeutet, dass zum Beispiel die Wohnungen an sich barrierefrei sind, aber der Fahrstuhl in dem Haus zum Beispiel nur bis zu einer Zwischenebene fährt und man dann trotzdem einige Treppen laufen muss. Und ich habe den Jahresbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales mir mal angeschaut. Der wurde letztes Jahr veröffentlicht. Und Ende letzten Jahres haben fast 400.000 Menschen mit Behinderung in Mecklenburg-Vorpommern gelebt. Und davon mehr als 100.000 mit einer Gehbehinderung oder einer erheblichen Gehbehinderung. Und Das eben auf 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe versucht, mich mal umzuhören, habe in allen Landkreisen und größeren Städten in Mecklenburg-Vorpommern nachgefragt, wie es denn mit barrierefreien Wohnungen aussieht. Also ich hatte eben auch die Frage im Kopf, Mensch, wie viele Wohnungen gibt es hier eigentlich? Mhm. Es gibt aber keine Meldepflicht für Vermieter. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht wirklich klar. Und dass diese 32.000, das ist eben wirklich nur eine Schätzung. Mhm. Und ich habe aber auch aus Landkreisen Rückmeldungen bekommen, in Rostock beispielsweise, das ist ja eine Stadt mit mehr als 210.000 Bewohnerinnen und Bewohnern, da gab es 2016 eine Abfrage bei den Wohnungsgenossenschaften und bei den kommunalen Wohnungsunternehmen zum Wohnungsbestand und eben auch zum barrierefreien Wohnen. Und das Ergebnis war, dass rund 4.100 Wohnungen ohne Barrieren waren, das sind so rund 6,5% des Gesamtwohnungsbestandes. Mhm. Davon waren aber weniger als 1% wirklich barrierefrei oder uneingeschränkt rollstuhlgerecht. Mhm. Also es gab auch eine aktuelle Abfrage, 2016 ist ja jetzt auch schon wieder fast 10 Jahre her. Und die Pressesprecherin der Stadt hat mir aber erzählt, dass auf diese Abfrage nur ganz wenige geantwortet haben und daher sind die Zahlen eben nicht repräsentativ. Also es gibt insgesamt, hat sie mir auch gesagt, einfach viel zu wenige barrierefreie Wohnungen auf dem Markt.
Ja, also 1% klingt jetzt auch wirklich nicht besonders viel. Wurde dann in den vergangenen Jahren da vielleicht nachgerüstet?
Ja, also es gab und gibt so ein Förderprogramm für Personenaufzüge. Und mit diesem Geld wurden in Rostock rund 1.400 Wohnungen gefördert. Aber diese sind dadurch jetzt auch nicht vollständig barrierefrei geworden, sondern maximal barriereärmer. Das Problem ist nämlich, es gibt überall in Mecklenburg-Vorpommern viele alte Häuser. Und das, was vor 20 oder 30 Jahren als barrierefrei galt, das ist es heute eben schon lange nicht mehr. Die Standards haben sich verändert und das ist ja auch gut so. Und eigentlich so richtig barrierearm oder barriereärmer wird seit 1991 gebaut. Also vorher war das alles nicht so ein Thema. Und 77% der Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern sind aber vor 1991 gebaut worden. Das heißt, man kann sich dann natürlich irgendwie ausrechnen, so viel barrierefreie Wohnungen gibt es hier einfach nicht. Und mit der Wende kam so eine ganz große Sanierungswelle. Viele Häuser wurden da auch nachgerüstet, sind aber eben dennoch nicht barrierefrei, weil zum Beispiel Aufzüge, wie ich ja schon mal erzählt hatte, in so einer Zwischenetage enden und die Bewohnerinnen und Bewohner dann trotzdem noch einige Stufen nehmen müssen. Also nicht optimal.
Nee, genau. Also alles nicht optimal. Wie müssten denn die Wohnungen aussehen, damit sie heute als barrierefrei gilt? Also richtig frei.
Ja, das ist so ein Thema. Barrierefrei bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle denkbaren Anforderungen erfüllt sind. Also dass zum Beispiel auch schwerstbehinderte Rollstuhlnutzerinnen und Nutzer da wirklich überall langkommen. Und das ist ein Problem. Also die Anforderungen sind eben sehr individuell, zum Beispiel was die Schwellenfreiheit angeht, Rettungswege, ob Wohnungen Rampen brauchen oder nicht. Es braucht ja auch Platz für Technik. Also so ein Rollstuhl muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Es braucht Kontraste, zum Beispiel für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder auch akustische Signale. Also der eigentliche Standard ist, dass Räume zum Beispiel ohne Stufen gebaut werden, dass es da ausreichend Bewegungsflächen gibt, auch die Zugänge so gestaltet sind, dass man da easy mit einem Rollstuhl langkommt. Das sind aber eigentlich Mindeststandards, die erfüllt werden müssen und für einige Menschen aber eben auch nicht ausreichend sind, weil es auch spezielle Rollstühle gibt, die eben auch ein bisschen größer sind als die, die wir vielleicht kennen. Mhm. Und bei Neubauten mit mehr als 2 Wohnungen ist es gesetzlich geregelt, dass mindestens 1 Wohnung pro Geschoss barrierefrei sein muss. Und diese Barrierefreiheit, die gilt dann für Wohn- und Schlafräume, für das Badezimmer oder die Toilette, für die Küche und auch den Freisitz. Damit ist gemeint ein Balkon oder eine Terrasse, weil Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, die kommen vielleicht auch nicht so häufig vor die Tür. Das heißt, so ein Balkon ist für die nochmal was ganz Elementares und wichtig, um auch mal frische Luft zu schnappen. Und diese Wohnung, wenn sie barrierefrei ist, muss eben auch stufenlos oder per Aufzug erreichbar sein. Also eben ebenerdig sein oder einen Aufzug haben. Die Eingangstür und die Wege dahin müssen barrierefrei gestaltet sein und die Bewegungsflächen müssen eben ausreichend groß sein. So ein Rollstuhl hat auch einen Wendekreis. Also nur in ein Zimmer reinzukommen reicht halt nicht. Man muss sich da auch umdrehen können. Mhm. Ja, das alles ist festgelegt in der Landesbauordnung und das ist eben auch eine rechtliche Verpflichtung bei Neubauten, dass dort eben auch barrierefreie Wohnungen enthalten sind. Und da gibt es auch natürlich spezielle Normen für Türbreiten und so weiter.
Na klar, also man muss ja auch irgendwie in die Wohnung, die eigene Wohnung reinkommen. Das heißt, die Wege dorthin müssen natürlich auch barrierefrei sein.
Genau, also die Bauordnung gilt eben nicht nur für die Wohnungen direkt, sondern auch für die Außenanlagen. Da gibt es auch eine Reihe von öffentlich zugänglichen Anlagen, die barrierefrei sein müssen. Das sind zum Beispiel Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens, also Bibliotheken, Schulen, auch so Sport- und Freizeitstätten und Einrichtungen des Gesundheitswesens, also wenn man ins Krankenhaus muss oder zu Ärztinnen und Ärzten, aber auch so Büro- und Verwaltungsgebäude oder auch Gerichtsgebäude, auch die müssen barrierefrei sein. Und es gibt eben auch noch weitere Punkte, wie zum Beispiel Garagen- und Toilettenanlagen, Stellplätze und so weiter. Es gibt aber auch Ausnahmen, zum Beispiel wenn der Denkmalschutz greift oder es einen unverhältnismäßigen Mehraufwand gibt. Das wird dann von der Bauaufsichtsbehörde geprüft. Das heißt, man kann nicht wirklich verpflichtet werden, wenn es so viel Geld kostet, dass es ein unverhältnismäßiger Aufwand wäre.
Mhm. Und gibt es denn da eigentlich auch Unterschiede so zwischen Stadt und Land? Also wir haben ja jetzt sehr, sehr viele Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass es einfach nicht einfacher wird, je ländlicher man lebt wahrscheinlich.
Ja, tatsächlich ist es auch so. Aha. Das hat mir Annika Schmalenberg bestätigt. Sie ist unter anderem Vorsitzende im Beirat für Menschen mit Behinderung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und darüber hinaus auch sehr, sehr gut im Land vernetzt. Und sie hat mir Folgendes gesagt.
Je ländlicher die Strukturen werden, desto schwieriger ist es einfach, bedarfsgerechten, barrierefreien Wohnraum zu finden. Je kleiner es wird, desto schwieriger ist es einfach und desto weniger ist vorhanden. Und am Ende muss das Lebensumfeld zusammenpassen. Das ist es halt auch. Was nützt mir die tollste barrierefreie Wohnung, wenn ich rundherum irgendwie keine Infrastruktur habe, die ich für mich nutzen kann? Wenn ich irgendwie für meine Ärzte in eine andere Stadt fahren muss, wenn ich im Prinzip meine Kulturerlebnisse in einem ganz anderen Viertel habe, wo ich nachts aber nicht mehr hinkomme, weil kein barrierefreier ÖPNV mehr fährt. Also letzten Endes ist es halt ein Gesamtkonstrukt, was passen muss.
Und dieses Gesamtkonstrukt, das passt auf dem Land bereits so viele Menschen nicht, die keine Beeinträchtigung oder Behinderung haben, weil zum Beispiel auch die Infrastruktur deutlich lückenhafter ist als in der Stadt. Und Annika Schmalenberg setzt sich in ihrer Arbeit unter anderem auch dafür ein, diese bestehenden Benachteiligungen abzubauen, dass eben auch Menschen mit Behinderung eine Teilhabe am kulturellen Leben genießen können und dass barrierefreies Wohnen normal wird. Und in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit hat sie auch so eine beratende Funktion für den Kreistag.
Das heißt, sie ist in erster Linie in Kontakt mit Politikerinnen und Politikern. Mhm. An wen kann ich mich denn als Privatperson wenden, also wenn ich eine Behinderung habe und eben keine passende Wohnung finde?
Ja, die Frage habe ich mir im Laufe meiner Recherche auch gestellt, weil ich dachte, es muss doch irgendwie jemanden geben, den ich einfach fragen kann und der eine Antwort auf diese Frage hat. Das ist aber nicht so einfach. Also es gibt nicht die eine Stelle, an die du dich wenden kannst. Und auch das hat mir Annika Schmalenberg erklärt.
Es gibt keine einheitlichen Strukturen dafür bei uns im Land oder auch nicht bei uns im Landkreis. Bei uns hier in Neubrandenburg ist es relativ lukrativ geregelt, sage ich immer. Hier kann man sich erstmal entweder an die großen Wohnungsgesellschaften wenden, die sehr sensibilisiert sind, oder auch an die Beauftragte für die Belange behinderter Menschen. Aber in anderen Städten sieht das schon wieder ganz anders aus. Also wenn ich dann zum Beispiel im Landkreis bei uns hier Richtung Demmin gucke oder Richtung Neustrelitz, da gibt es einfach so eine zentralen Strukturen nicht.
Und sie meinte auch, es lohnt sich zu schauen, ob es in den Städten oder Gemeinden Interessenvertretungen zum Beispiel gibt, also wie die Verbände für Menschen mit Behinderung oder Initiativen, die Kontakte zu Wohnungsunternehmen haben. In vielen Städten gibt es auch Gleichstellungsbeauftragte, die sind ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig. Es gibt auch Bürgerbeauftragte, an die man sich wenden kann, oder auch den EUTB, das ist die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, an die kann man sich auch wenden, wenn man eine Wohnung sucht. Und ich habe auch eine Website gefunden, adira.de, und habe dort selbst auch mal einige Städte in Mecklenburg-Vorpommern eingegeben. Und nirgendwo wirklich nirgendwo eine freie, barrierefreie Wohnung gefunden. Also da gibt es quasi wirklich einen Filter,
ja,
alleine nach barrierefreien Wohnungen, und ich gebe eine Postleitzahl oder eine Stadt ein und ich habe nicht mal eine geringe Miete oder irgendetwas gesucht, sondern wirklich nur nach einer barrierefreien Wohnung, und das war nicht zu finden.
Unglaublich, ne? Ja, aber es gibt anscheinend zahlreiche Stellen, ja, an die sich Betroffene wenden können. Ja, aber wenn dann keine passende Wohnung frei ist, dann heißt das in vielen Fällen natürlich auf jeden Fall warten. Oder ja, gibt es eine Art Warteliste für Betroffene? Weißt du das?
Die gibt es nicht flächendeckend. Also in Rostock, habe ich erfahren, gibt es eine solche Warteliste. Und darauf stehen aktuell 35 Haushalte, die auf eine barrierefreie, und 35 Haushalte, die auf eine barrierearme Wohnung warten. Das sind aber nur offizielle Zahlen natürlich, hat mir die Pressesprecherin erzählt. Der wirkliche Bedarf ist vermutlich viel, viel höher. Mhm. Und auf so einer Warteliste kann man auch einige Jahre stehen. Also es dauert mitunter wirklich lange, eine passende Wohnung zu finden. Und ja, die Pressesprecherin der Stadt Rostock hat mir auch gesagt, nicht nur das Finden einer Wohnung ist ein Problem, denn Menschen mit Behinderung haben oft ja auch nur ein geringeres Einkommen. Und die Mieten barrierefreier Wohnungen sind aber häufig unerschwinglich, eben aufgrund dieser Mehrkosten.
Wir haben das am Beispiel von Paula ja schon gehört mit den 2000 Euro. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, ja, wenn die jetzt noch ganz lange warten müssen, dann ist Paula 15, weißt du, und noch viel schwieriger. Aber ist das, da kommen wir später ja nochmal zu, ist das in anderen Städten denn ähnlich oder ist das nur ein Problem in einer Stadt wie Rostock, wo die Mieten sowieso ja schon eher hoch sind?
Nee, das Problem gibt es tatsächlich überall, weil der Bau eines barrierefreien Hauses deutlich teurer ist als der konventionelle Bau. Mir liegen da Zahlen vor vom Verband Norddeutscher Wohnungsgesellschaften, mit denen hatte ich auch Kontakt. Ein barrierefreier Neubau ist rund ein Viertel teurer, und das führt letztlich auch zu, ja, diesen horrenden Mieten. Mhm. Und ja, dieser Verband sagt eben auch selbst, sozialverträgliche Mieten ohne eine entsprechende Förderung vom Land oder vom Bund sind nicht möglich. Also wenn wir eben nochmal ins Land Mecklenburg-Vorpommern schauen, ich habe auch aus Greifswald eine Antwort bekommen, dass die Suche barrierefreier Wohnungen sehr schwierig ist. Das liegt mitunter aber auch daran, dass es unklare Ansprüche gibt. Also bekommen jetzt nur Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis so eine Wohnung? Brauchen sie ein Attest oder ein spezielles Merkzeichen? Und auch an der Küste, also auf Vorpommern oder in Vorpommern-Rügen, gibt es große Konkurrenz durch vermögende Seniorinnen und Senioren, die sich ihren Altersruhesitz dort suchen. Mhm. Und ja, das ist natürlich ihr gutes Recht, aber mir hat die Integrationsbeauftragte von Vorpommern-Rügen eben erzählt, das ist wirklich ein Problem für die Menschen, die vielleicht schon jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Und ja, für Vermieter gibt es eben keine anderen Vergabekriterien als körperliche Einschränkungen. Oft heißt es eben, wer zahlen kann, der bekommt die Wohnung.
Ja. Ja, und das ist das eine Thema. Wenn ich jetzt aber eine Eigentumswohnung habe oder auch in einem Haus lebe, ne, und auch dann nicht umziehen will, nicht umziehen kann, man hat das ja auch gekauft vor ein paar Jahren, da hängt man dran, muss ich mein Zuhause dann ja entsprechend umbauen. Gibt es denn dafür Fördermöglichkeiten?
Ja, also es gibt einige Fördermöglichkeiten für Vermieter oder auch für Privatpersonen, die Wohneigentum haben oder auch mit der Genehmigung Wohnraum umbauen dürfen. Also es ist nicht nur so, dass wenn du jetzt zur Miete lebst, dass der Umbau dann komplett ausgeschlossen ist. Er muss aber natürlich genehmigt werden, und häufig wollen Leute auch in einer Mietwohnung keine bestimmten Umbauten vornehmen. Das hören wir auch noch mal später. Und ich hatte dazu ein Gespräch mit Elisabeth Zwinge von der Landesfachstelle für Wohn- und Digitalisierungsberatung in Mecklenburg-Vorpommern. Die beraten zum Beispiel zu solchen Umbaumaßnahmen, damit Menschen dann möglichst lange selbstbestimmt in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus leben können. Und Elisabeth Zwinge hat dazu Folgendes gesagt.
Das Angebot ist extra so niedrigschwellig gestaltet wie möglich. Es ist kostenfrei und unabhängig. Also wir arbeiten nicht mit Firmen oder so zusammen, sondern versuchen wirklich immer einen neutralen Marktüberblick zu geben und dass dann die ratsuchende Person sozusagen selber entscheidet, was für sie passend ist oder nicht. Unsere größte Gruppe an Ratsuchenden sind tatsächlich Seniorinnen und Senioren, die so langsam anfangen mit den ersten altersbedingten Einschränkungen in der Alltagsbewältigung.
Ja, und die kommen dann eben zu den Leuten nach Hause und schauen sich das Ganze an, gucken, wo könnte man vielleicht welche Umbaumaßnahmen vornehmen und helfen dann auch den Leuten, Anträge zu stellen. Und es gibt unter anderem auch ein Landesprogramm zur Reduzierung von Barrieren im Wohnungsbestand. Da gab es jetzt für das Jahr 2025 2 Millionen Euro. Ähnliches gibt es aber auch in anderen Bundesländern, in Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen und Sachsen, aber nicht überall. Und seit Mitte diesen Jahres gibt es die Möglichkeit, auch wieder Anträge zu stellen in Mecklenburg-Vorpommern. Gefördert wird zum Beispiel eine verbesserte Zugänglichkeit von Gebäuden und Wohnungen, also klassisch Rampen beispielsweise, aber auch Türverbreiterungen, dass man da mit einem Rollstuhl durchkommt oder auch barrierefreie Badumbauten. Das ist jetzt aber auch keine riesige Summe. Also pro Wohnung gibt es eine Förderung von maximal 4.500 Euro. Und seit 2018 wurden in diesem Programm 12,4 Millionen Euro bewilligt. Also man merkt daran auch, dass die Nachfrage einfach sehr hoch ist. Es gibt aber natürlich noch zahlreiche andere Fördermöglichkeiten, wie Zuschüsse von der Pflegekasse oder von der Rentenversicherung beispielsweise.
Ich würde sagen, wir stellen auf jeden Fall für euch eine Linkliste mal zusammen in unsere heutigen Shownotes, wo ihr nochmal genau nachgucken könnt, was jetzt Dominique eben gerade so ausführlich beschrieben hat, wo man sich Hilfe holen kann, wo man nochmal nachschauen kann, auch nach Fördermöglichkeiten. Mhm. Ne? Ja, man merkt daran auch, dass der Bedarf da ist. Was sagen denn jetzt die Interessenvertretungen dazu? Also, dass eben so viel gesucht und gebraucht wird.
Also der Landesmieterbund und die Behindertenverbände kritisieren, dass diese Fördermittel nicht ausreichen. Also Bund und Länder sollen Förderungen für barrierearme und energieeffiziente Sozialwohnungen eben deutlich erhöhen. Sie fordern auch bessere Bedingungen für barrierefreies Wohnen, denn wir merken es alle, der demografische Wandel führt ja auch zu einem stark wachsenden Bedarf. Also nicht nur Menschen mit Behinderungen sind angewiesen auf barrierefreie Wohnungen, sondern auch Menschen, die alt werden. Und die Wohnungsnot wird eben aufgrund dessen in Zukunft auch noch viel größer werden. Und der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, der hat diese Förderung zwar begrüßt, die finden aber diese Fördersumme von 4.500 Euro pro Wohnung auch zu gering. Und das Problem, was sie auch aufgezeigt haben, sind die Folgekosten. Also einen Aufzug einzubauen ist das eine, aber der hat eben auch Betriebskosten und die sind im Monat bei rund 500 Euro und das wird natürlich auch auf die Miete obendrauf gepackt. Und in Zukunft müsste eben noch sehr viel mehr Altbestand umgebaut werden.
Jetzt hast du, Dominique, viele Probleme aufgezeigt, Dinge, die eben geändert werden müssten. Du hast mir aber im Vorgespräch auch erzählt, dass es auch positive Beispiele tatsächlich gibt. Was hast du da rausgefunden?
Genau, also wenn es um barrierefreies Wohnen und Leben geht, dann geht es natürlich auch immer um altersgerechtes Wohnen und Leben. Und vor 2 Jahren, also 2023, wurden einige Kommunen vom Land ausgezeichnet als seniorenfreundliche Kommune. Unter den Gewinnern war unter anderem Ludwigslust für ihren barrierefreien Umbau des Stadtbildes. Und die haben zum Beispiel auch so einen Bus-Shuttle eingerichtet für ältere Leute. Ueckermünde war unter den Preisträgern und die Gemeinde Plate und auch die Gemeinde Hohenkirchen. Und aus dieser Gemeinde stammt Antje Bernier. Sie ist Bauingenieurin, Architektin und lehrt an der Hochschule Wismar barrierefreies Planen und Bauen. Außerdem war sie 8 Jahre lang Landesvorsitzende der Lebenshilfe in Mecklenburg-Vorpommern und ist bis heute Mitglied im Beirat der Menschen mit Behinderungen im Landkreis Nordwest-Mecklenburg. Und sie hat mit mir auch über ihre ehrenamtliche Arbeit gesprochen und unter anderem hat sie das gesagt.
Es gab im letzten Jahr den 3. Tag der Menschen mit Behinderungen im Landtag Mecklenburg-Vorpommern und ich habe den Arbeitskreis Barrierefreiheit geleitet. Und eine Kernforderung ist zum Beispiel, dass es eine Landesfachstelle gibt, die eben beratend tätig ist. Also nicht nur für diejenigen, die die Wohnung beziehen, sondern auch für diejenigen, die Genehmigungen erteilen, die auch Gesetze entwickeln, die Ausnahmen besprechen.
Ja, und dieser Arbeitskreis sieht großen Bedarf in der Verbesserung der Kommunikation dieser einzelnen Akteurinnen und Akteure, also dass das Netzwerk einfach besser wird.
Wer setzt sich denn neben diesem Arbeitskreis dafür ein, dass sich das in Zukunft ändert?
Also in Greifswald beispielsweise gibt es die AG Barrierefreie Stadt, in der Betroffene und Politikerinnen und Politiker vertreten sind. Die gucken sich zum Beispiel einmal im Jahr bei den großen Wohnungsbauunternehmen an, ja, wie die Wohnungen oder wie die Wohnungslage aktuell ist. Also die schauen bei Neubauten oder auch bei Renovierungen, wurde das jetzt barrierefrei umgesetzt, und prüfen das auch richtig. Und da gibt es eben auch Aspekte, nach denen geprüft wird. Schwellenfreiheit, Rettungswege, Kontraste, Signale, Rampen und Platz für Technik. Also das, was ich auch schon ja quasi in dieser Definition genannt hatte. Solche AGs gibt es aber auch in anderen Städten und Gemeinden. Es gibt auch den Inklusionsförderrat in Mecklenburg-Vorpommern. Der berät die Landesregierung zu Fragen, bei denen Menschen mit Behinderungen betroffen sind. Und das Ziel dieses Inklusionsförderrates ist es eben, gleiche Lebensbedingungen zu schaffen. Und Antje Bernier hat sich dazu auch nochmal ganz klar geäußert.
Ich glaube, das ist die umstrittenste Forderung, aber auch eine der wichtigsten, dass künftig alle Wohnungen barrierefrei sein müssen, die neu gebaut werden. Also insbesondere im Geschosswohnungsbau.
Ja, also sie sieht es als gesellschaftliche Aufgabe, das Wohnen barrierefrei zu denken und versucht das auch ihren Studierenden, also zukünftigen Architektinnen und Architekten zu vermitteln, indem sie beispielsweise selbst in einem Rollstuhl unterwegs sind oder mithilfe eines Langstocks ihren Weg durch die Hochschule finden müssen. Und aus Sicht von Antje Bernier ist es wichtig, dass wir alle sensibilisiert werden, denn spätestens im Alter werden wir mit Mobilitätseinschränkungen konfrontiert werden, auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht gerne hören, aber das kann natürlich auch ganz schnell durch einen Unfall oder durch Krankheit passieren.
Ja, ganz genau, da sind wir alle nicht vorgefeit und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch jetzt, wenn ihr hier jetzt zuhört, auch vielleicht bei euch Bekannte gibt, Verwandte, Freunde, die das schon betroffen hat, euch selber vielleicht auch, dass man einfach durch einen Unfall auch einfach eine Barrierefreiheit brauchen würde dann einfach, ne? Wenn man dann, das kann nämlich ganz schnell gehen. Ja, also Barrierefreiheit, halten wir fest, geht uns alle etwas an. Kehren wir mal gedanklich nochmal zurück zu unserer Familie Glücks und Borchardt, die ja derzeit mit ihrer behinderten Tochter Paula und deren beiden Geschwistern noch in einem Mietshaus leben. Noch, denn du hast mir auch erzählt, dass sich das jetzt doch bald ändern soll. Dann haben sie also doch vielleicht eine Wohnung gefunden?
Das nicht, aber die Familie hat sich entschlossen, nahe Neustrelitz ein Haus zu kaufen. Sie wollen für Paula, wenn dann ihre beiden Geschwister ausgezogen sind, eine eigene Etage ausbauen, in der sie später mit einer Pflegekraft leben kann. Paula wird wahrscheinlich nie ein eigenständiges Leben führen können und ist immer auf Hilfe angewiesen. Und die Familie nimmt dafür natürlich auch in Kauf, dass sie weiter weg von den Freunden von Susanne leben oder auch von der Familie. Und der Schulweg wird dann natürlich auch weiter für die beiden Geschwister, die Wege zum Einkaufen, zum Arzt, zur Therapie. Aber sie wollen eben nicht nochmal umziehen und haben endlich den Platz, den sie dann für Paula brauchen, sodass sie sich dann irgendwann auch allein mit dem Rollstuhl oder dem Deckenlift fortbewegen kann. Und das große Ziel der Familie ist es, bis Weihnachten umzuziehen und das Haus dann Schritt für Schritt wirklich so umzubauen, wie sie es brauchen.
Das freut mich ganz doll zu hören. Für die Familie ist das bestimmt die beste Lösung. Vielen, vielen lieben Dank, Dominique Stea aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg, für deine Wahnsinnsrecherche wieder.
Sehr, sehr gerne.
Die Redaktion der heutigen Folge hatte Claudia Krüger. In der App der ARD Audiothek findet ihr übrigens auch ein ganz großes Angebot zum Thema Barrierefreiheit. Da habe ich auch den Podcast Sanieren mit Plan vom MDR in Thüringen entdeckt. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo es um Treppenlifte und Fahrstühle geht und wie man da Geld sparen kann, wenn man eben sich rechtzeitig um Fördermöglichkeiten kümmert. Ihr findet den Podcast natürlich auch als Link in unseren heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
MDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.